Der Titel dieser Predigt ist: Sei unerschrocken und nicht verzagt. Ich lese aus dem Buch Josua vor. Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn. Da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses, folgendermaßen: Mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf, ziehe über den Jordan dort, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Von der Wüste und dem Libanon dort bis zum großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter, und bis zu dem großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Und ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht, denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Da gebot Josua den Vorstehern des Volkes und sprach: Geht mitten durch das Lager, gebietet dem Volk und sprecht: Bereitet euch Wegzehrung, denn in 3 Tagen werdet ihr dort über den Jordan gehen, um hineinzukommen und das Land einzunehmen, das euch der Herr, euer Gott, gibt, damit ihr es in Besitz nehmt. Soweit der Text. Nun wissen wir ja, dass alles, was zuvor geschrieben worden ist, zu unserer Belehrung geschrieben worden ist, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. So steht es in Römer 15. In unserem Text fällt auf, wie genau Gott die Grenzen des Landes von vornherein festgesetzt hat. Da ist die Wüste, der Libanon, der Euphrat und das Mittelmeer. Und alles, was sich innerhalb dieser Grenzen befindet, ist ihnen zugesprochen worden. Allerdings hat Gott diesen Besitz an eine Bedingung geknüpft und die heißt: Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben. Und das bedeutet, sie müssen hingehen zu ihren Besitztümern und sie müssen alle Hindernisse, die sich ihnen entgegenstellen, mit Gottes zugesagter Hilfe und in seiner Macht überwinden. Soll heißen, sie werden nur dann in den Besitz des Landes kommen, wenn sie ihren Fuß tatsächlich auf das verheißene Gebiet setzen. Denn ohne diesen Schritt im Glauben an des Herrn Macht und Führung werden sie nie einen Fußbreit darin besitzen. Und so ist es allerdings leider auch gekommen. Sie haben bei weitem nicht alles eingenommen. Die wohl größte geografische Verbreitung innerhalb des ihnen verheißenen Bereichs wurde unter dem König David erreicht, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und in dieser Sache ist das aber ganz wesentlich. Geht es doch um die Einstellung zu Gottes Wort. Das also waren die gottgegebenen und gottgewollten Voraussetzungen zur gesegneten Landnahme nach ihrem Auszug aus Ägypten und der langen Wüstenwanderung. Und alle Dinge, die ihnen aufgrund dieses Wortes Gottes widerfahren sind, sind Vorbilder, die uns zur Warnung aufgeschrieben sind. Ja, für uns, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist, wie es im 10. Kapitel des 1. Korintherbriefs gezielt betont wird. Denn es ist leicht möglich, dass wir eine der letzten Generationen darstellen, die im Zeitalter des Endes der Weltzeiten leben. Allerdings besteht dieses Ende ja schon lange, weil Gott mit dem Tod Jesu all seine Beziehungen zum Abschluss gebracht hat, in die er vorher zum Menschen getreten ist. Das Alte ist vergangen. Gott selber ruht seither im vollbrachten Werk seines Sohnes, mit dem er in ihm die neue Schöpfung hervorgerufen hat. Es ist uns auch wohl nicht entgangen, dass Gottes Volk partout nach 3 Tagen aufbrechen sollte, um den Jordan, das Bild für den Tod, unbeschadet zu überqueren und das gelobte Gebiet betreten zu können. Petrus wurde vom Herrn Jesus dann später diese Lektion auch ganz persönlich erteilt: Du kannst mir diesmal nicht folgen, du wirst mir aber nachmals folgen. 3 Tage waren abzuwarten. Erst dann ging es für die Seinen bildlich durch den Tod Jesu und die Auferstehung Jesu durch den Jordan, durch das Mitgetötetsein des Alten ins neue Leben. Und damit sind wir bei uns angelangt. Denn auch uns ist in Christus im neuen Wesen und Leben ein herrliches Gebiet zugesagt, das der Herr mit seinem Blut für uns erworben hat. Und das hat er uns auch definitiv zugewiesen, so wie es in der Bergpredigt und bis hin in die Lehrbriefe ganz klar umrissen vorgestellt wird von ihm, damit wir jetzt diese Plätze einnehmen. Und zwar in seiner Kraft und unter seiner Führung. Nur so werden wir zum Ziel gebracht. Damit ist unsere Stellung beschrieben im Licht der damaligen Geschichte Israels. Nun also wir, die in Christus herausgerufene Versammlung im Land der Verheißung. Aber auch wir wieder nicht als an einem Ort der Ruhe des Gottesvolkes, sondern in dem, was es ist, ein Ort geistlicher Kämpfe, in denen uns in Christus definitiv das Erlangen der Verheißungen Gottes zugesichert ist. Sind wir doch alle, die an Christus glauben, was unsere Stellung betrifft, dort hinein versetzt. Wie zum Beispiel in 1. Thessalonicher steht: Denn Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus. 1. Timotheusbrief: Kämpfe du den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, dazu du auch berufen bist und bekannt hast ein gutes Bekenntnis vor vielen Zeugen. Und Judasbrief, Vers 3: Ihr Lieben, nachdem ich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil, hielt ich's für nötig, euch mit Schriften zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für allemal den Heiligen übergeben ist. Und tatsächlich eingetreten in diesen Kampfbereich um den herrlichen Gnadenboden ist aber nur der, der zuerst geistlich den Jordan durchschritten hat. Das heißt, ich muss verstanden haben und ich muss es für absolut nötig halten, dass ich mit Christus gestorben und mit ihm auferstanden bin. Sonst ist mir der einzig richtige Eingang verwehrt, ja, der ist mir sogar unauffindbar. Das ist die Grundbedingung. Anders würde ich ja nur über den Zaun einsteigen, wie der Mann mit dem Namen Nebenwege in Champagnens Pilgerreise. Und wir wissen, wie es dann weitergeht. Freund, wie bist du hereingekommen? Binde dem Hände und Füße und werf ihn in die Finsternis hinaus. Und wie viele sind in der Finsternis statt im Licht? Menschen, die zwar zu den Christen gezählt werden, aber die Zeit macht bald offenbar, dass sie innerlich keinen Fußbreit vom Heil in Anspruch genommen haben, denn, wie Galater 5 steht, offenbar sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solches tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Nicht einnehmen werden wir also unsere geistlichen Besitztümer, wenn wir nicht im Glauben an Gottes Kraft unseren Fuß setzen auf alles, was uns gegeben ist, was aber nicht ohne mitunter schwere und anhaltende Kämpfe abgehen kann. Und nicht selten werden wir dann in unseren Niederlagen den ernsthaften Grund finden, wieder aufzustehen und so unser Problemgebiet in Christus schließlich doch einzunehmen. Jesaja musste dem Volk seiner Zeit nicht ohne Grund zurufen: Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und schon an diesem Gotteswort wird der Ernst unserer Lage deutlich. Denn wir sind ja hier nicht nur zum Wohl gesetzt, sondern dazu, dass wir unseren von Christus so teuer erkauften Besitz festhalten, zum Zeugnis vor dem Vater, vor der Welt und vor den Mächten der Bosheit. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, zur Freiheit von dem, was einst auch in uns geherrscht hat und vielleicht immer noch herrscht. Wovon ist denn die Rede bei diesen geistlichen Besitztümern? Die Rede ist von dem, was Christus uns erlösten Sündern erworben hat. Langmut zum Beispiel, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und das alles soll sichtbar werden unter unseren irdischen Bedrängnissen, unter den familiären, beruflichen und sonstigen Umständen. Nicht aber, dass wir die gesamte Menge unseres Erbteils in Christus hier auf Erden ganz ermessen und in voller Ausprägung erreichen werden. Wir erkennen ja nur stückweise und leben noch im unerlösten Leib. Aber wir nähern uns Tag für Tag mehr dem Augenblick, wo das Vollkommene kommen wird und das Stückwerk hinweggetan sein wird, wo wir endlich erkennen werden, so wie wir erkannt sind. Bis dahin währt dieser tägliche Kampf, der aber nur in der Waffenrüstung Gottes gekämpft werden kann und der auch dann nur erfolgreich sein wird, wenn wir die zwei wichtigen Dinge beachten und nicht umgehen, nämlich die uns zugesagte Kraft Gottes dafür und seine Führung. Denn es muss seine Kraft sein, die uns auf dem Weg aufrecht, stark und mutig erhält, und wir müssen uns stets seiner Führung überlassen, im absoluten Gehorsam. Sonst bleiben wir in der lebenslangen Knechtschaft unserer feigen und sündigen Kompromisse, die uns vom Buch Josua bis hin ins Neue Testament zur Warnung aufgeschrieben sind. Und auch ich muss ja zugeben, wie sehr ich selber jahrelang vielen solchen Knechtschaften verhaftet war und mancherorts noch bin, weil ich mich sündigen Kompromissen ausgeliefert habe, in dem guten Land, in das Gott mich versetzt hat, in Christus. Und auch für euch dürfen Fehlverhalten und Versäumnisse der Brüder aber keine Ausrede sein. Weil sonst wärmen wir uns wie die Igel in unserem heuchlerischen Scheinchristentum. Wenn wir weiter in der Sünde leben wollen, dann ist Christus vergeblich für uns gestorben. Gott sieht ganz genau hin, ob und wie wir Christus in uns zum Ziel kommen lassen wollen. Wir leben heute in einem Christentum, das sich großteils keinen Deut mehr schert um die herrlichen Auswirkungen, die Christus in den erneuerten Herzen geschaffen hat. Sie werden deswegen natürlich auch kaum noch verkündigt, wie auch von Wölfen an Wölfe. Die Ich-Sucht herrscht vor, Streben nach Hohem, die eigene Ehre, Verteidigen in Hochmut und Stolz, in Hader, Streit und Herrschsucht und Verzagtheit. Die Sünde ist. Mit einem Wort, das Land ist verwüstet, das Erbteil liegt brach. Der Feind triumphiert wie nie zuvor. Wir sind die arme und blinde Generation, die sich reich und satt wähnt und nicht händeringend sucht und annimmt, was ihr von Gott in seinem Sohn gegeben ist. Lesen wir doch wieder einmal Daniels Bußgebet dazu in Kapitel 9. Wie er sich vor Gott hinwirft für sein jahrhundertelang abtrünniges Volk. Gehen wir auch wir so auf die Knie, demütigen wir uns vor unserem Gott und pflügen wir ein neues in unseren Herzen. Der Auftrag an Josua damals war, das Volk auf dem Weg zur Besitzergreifung anzuführen. Nachdem sie von Gott aus Ägypten befreit worden waren, das Rote Meer und die Wüste lag hinter ihnen und der Jordan war durchschritten. Aber da war ja schon eine ganze Generation auf der Strecke geblieben, weil sie nicht ins gelobte Land ziehen wollten. Gerettet? Ja. Geänderte Herzen? Nein. Das ist auch das Kapitalvergehen in der Gegenwart. Sehen wir uns dazu im Neuen Testament entsprechende Hinweise an. Die Bibel legt sich ja auch hier selber aus. Da steht unter anderem in Judas: Ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. In Hebräer 3 steht, über wen war er aber 40 Jahre lang zornig? Waren es nicht die, welche gesündigt hatten, die an Leibe in der Wüste fielen? Welchen schwur er aber, dass sie nicht zur Ruhe kommen sollten, wenn nicht den Ungläubigen? Im 1. Korintherbrief: Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Im Römerbrief steht: Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Und noch einmal Hebräer im Kapitel 10: Wie viel, meint ihr, ärgere Strafe wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Testaments unrein achtet, durch welches er geheiligt ist und den Geist der Gnade schmäht? Dann sehen wir uns noch eindrücklicher an, was Gott zu Josua gesagt hat, denn dieselben Worte dienen in Christus jeden von uns erst recht zum Heil. Da heißt es: Niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Und lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht, denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Und das gilt in ganz heilsamer Weise für uns heute, die wir im Glaubensleben stehen, nämlich im Glauben daran, dass Christus uns erlöst hat von der Sünde, dass wir in seinen Leib hineingetauft worden sind vom Heiligen Geist, dass wir mit Christus mitgekreuzigt sind und jetzt schon an seiner Auferstehung teilhaben und dass wir von Gott versetzt worden sind in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Hier sind wir also. Das ist unsere Stellung für die restlichen Tage hier. Denn was jetzt hier an uns und in uns geschieht, hat mannigfaltige Konsequenzen für unsere Zukunft im weiteren ewigen Leben, das wir in Christus schon erhalten haben. Wir sind dabei eindeutig gehalten, in der Kraft Gottes und unter seiner Führung unseren Fuß zu setzen auf die Gnadengüter, die uns in Christus schon gegeben sind und die wir unbedingt in Besitz nehmen sollen. Und wir sind so oder so ein Schauspiel für Gott, für die Engel und die Welt. Ist denn jetzt wirklich gottgewirkte Liebe? Ist Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut und Keuschheit an uns zu sehen für Gott? Das ist das Gebiet, das Christus uns erworben hat. Lieben wir Männer unsere Frauen so wie Christus die Gemeinde? Und lassen wir uns lieber von anderen übervorteilen, bevor wir sie übervorteilen? Sind wir gleichgesinnt gegeneinander? Trachten wir nicht nach hohen Dingen, sondern halten uns herunter zu den Niedrigen? Halten wir uns nicht selbst für klug? Und herrscht kein Eigensinn, kein Ärger, keine Ungeduld und keine Unfreundlichkeit, kein Unglaube in dir und mir? Freut sich die Liebe, die wir untereinander haben, an der Wahrheit? Kennt ihr, das alles und noch viel mehr ist unser Erbteil in Christus hier auf Erden schon. Das ist nicht machbar, sondern einzunehmen in Christus. Das ist unser wertvolles Teil. Wie Psalm 16 sagt: Die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Und da erhebt sich doch die Frage: Wie kann ich das mir zugedachte Heil von Gott so einnehmen, dass es seinem Willen entspricht? Wir haben das Land betreten, als Gott uns zum Glauben gebracht hat. Wir sind durch Christi Tod und Auferstehung zu dem neuen Leben gekommen, das Gott uns bereitet hat. Wir stehen jetzt im Land der Verheißung, wenn wir wirklich Gottes Kinder in Christus sind. Wir schmecken schon die Kräfte der zukünftigen Welt. Wir sind zur unaussprechlichen Gabe Gottes gekommen, zu seinem Sohn, der unser Leben ist. Und nun, Woher denn die viele Nervosität? Woher unser stetes Misstrauen Gottes Führung gegenüber? Und deshalb die vielen, vielen verlorenen Schlachten im Glaubensleben? Eigene Glaubensstärke, wie der Feind sie proklamiert, das wäre der charismatische Irrweg. Und da ist der Absturz garantiert. Denn in uns selber ist keine Kraft. Und das Leben und die Umstände zu meistern, wie die Welt sagt, nein, einer ist unser Meister, Christus. Unsere neue Natur in Christus, die ist ausschließlich abhängig von der Kraft und von der Gegenwart Gottes in unserem Leben und von der Führung durch Gottes Wort. Er wird mich lehren, das gute Land, also die Gnadengüter, einzunehmen in seiner Kraft. Aber er wird seine Überwinderkraft nur in leere Gefäße füllen, die von ihrer eigenen Schwachheit und Lebensangst überzeugt sind. Der Herr hat ja nicht die in sich Gesunden und die Starken erwählt, sondern die Schwachen hat Gott erwählt, das, was nichts ist. Denn solche müssen sich auf seine Kraft verlassen und genau diese, seine Kinder, führt und bringt er auch durch. Und nur die nehmen dank seiner Kraft ihr Erbteil in Christus ein. Sehen wir Gideon als Beispiel und seine Berufung zum Kampf gegen die Midianiter. Der Name Gideon sagt da schon viel aus, der bedeutet Hader und Zank. Zank und Hader, Feigheit und Angst, die fordern aber ihren Tribut, das kennen wir. Und dann kann bei mir keine Rede sein davon, dass ich das schöne Erbteil, nehmen wir Friede und Freundlichkeit, in Christus in Besitz genommen habe, nicht wahr? Versteht ihr, Richter 6, da erschien ihm, dem Gideon, der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Das ist ein seltsamer Gruß für einen, der sich fürchtet, der die Finsternis vorzieht zum Gehorsam, der seinen Burschen mitnimmt auf den Erkundungsschleichweg in seiner Angst. Aber ich kann das gut verstehen, mir ist es nie anders gegangen. Ich bin ein Feigling von Natur aus. Allerdings erschrecke ich dann immer, wenn mir das Neue Testament wieder auf das Herz zusagt, das Teil der Feiglinge, der Verzagten, das wird im Feuersee sein. Und das ist längst nicht mein einziges Problem im Glaubensleben. Was für ein Gruß! Der Herr mit dir, du streitbarer Held, ist doch eher eine Prophetie, nicht wahr? Denn was geschieht daraufhin dort, wo Gideon Weizen trischt, in der Kälte? Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft. Aber Gideon, der Sohn des Joas, sieht in sich keine Kraft dazu und er antwortet, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Er sieht auf sich, so wie wir alle Angsthasen. Da bekommt er die göttliche Antwort, der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen, wie einen einzigen Mann. Behalten wir das im Herzen, weil ich, gehen wir damit zum nächsten Gottesmann, Jeremia. Wie war das bei seiner Berufung? Von ihm steht geschrieben und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten, für die Völker habe ich dich bestimmt. Da sprach ich, ach Herr, Herr, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin noch zu jung. Aber der Herr sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende. Und du sollst alles reden, was ich dir gebiete, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Und was Gott dann aus diesem Mann gemacht hat, wissen wir. Er hat in seinem ganzen Leben zwar kaum einen Tag ohne Kummer gesehen, aber ab jenem Tag wurde dieses schwache Gefäß zu einer festen Stadt und zu einer eisernen Säule gemacht, wie es heißt, und zu einer ehernen Mauer gegen das Volk des Landes. Ja, wie? In der Kraft Gottes. Der Mann war Gottes Werk, der war Gottes Eigentum. Wie Albert Knapp schreibt, wer in sich schwach, folgt her dir nach und trägt in Ehren deine Schmach. Gott wählt nur Werkzeuge aus, die in sich ohne Kraft sind und ohne Eigenwert. Sonst zerbricht er sie vorher, falls sie als wertvoll geachtet sind in den Augen der Menschen oder in ihren eigenen Augen. War es nicht so bei Saulus von Tarsus? Der Merksatz lautet: Je schwächer das Gefäß, desto mehr wirkt die füllende Kraft. Denn sie macht ihren Träger fähig, für Gott zu wirken. Und zwar völlig unabhängig von den Menschen und ihrem Urteil. Abraham zog aus in dieser Kraft aus seinem Vaterland. Josef wurde zerbrochen von Gott, zuerst durch die Brüder und daraufhin durch 13 Jahre Gefängnis. Dann war die Kraft des Herrn seine Stärke. David war verachtet von seiner Familie. Aber womit ist er auf Goliath zugegangen? Und wie hat er alle Verfolgungen überstanden? Durch Gottes Kraft und Führung, wie er zu Goliath sagt: Ich komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscher an Israels. Und den Ägypter, den hat Mose damals erschlagen in seiner natürlichen Kraft. Dann musste er fliehen. Nach jahrzehntelanger Schule Gottes, im Arbeits- und Familienleben, war es aber völlig aus damit. Die geistliche Kraft von Gott her, die zeigt sich ja niemals heftig. Ob eine Gelegenheit dabei groß ist oder klein, Gottes geistliche Kraft agiert und reagiert stets völlig gleich. Wie deutlich sieht man das an unserem Herrn Jesus, dem Urheber, Eigentümer und Geber der geistlichen Kraft? Er gibt ja nicht, wie die Welt gibt. Seine Gabe ist er selber, wie David dann so treffend sagen konnte: Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Und so hat auch Josua im Vertrauen auf den, der mit seiner Kraft eingreift, in den Schwierigkeiten des Lebens und Glaubens tatsächlich überwunden, denn wir lesen unter anderem im Neuen Testament: Durch Glauben fielen die Mauern von Jericho, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Und diese Mauern, so habe ich einmal gelesen, waren breit genug, dass mehrere Pferdegespanne nebeneinander darauf fahren konnten. Es waren ja meistens erschreckend schwere Umstände und die Lösung schien in all den Fällen unmöglich. Genau das soll uns aber im Glauben an den starken Gott aufrichten. Und als Gideons extra stark reduzierte Schar, jene 300 Mann, die in der Nacht das Heer der Midianiter und der Amalekiter überfielen, die sich wie Heuschrecken im Tal gelagert hatten, da haben sie unter Posaunenschall im Glauben zurecht geschrien: Hier Schwert des Herrn! Und Gideons. Es war einer dieser überzeugenden Siege der Kraft des Herrn, weil einer geglaubt hatte, dass Gottes Wort wahr und auch wirksam ist. Wie das eine Wort, das auch mich oft schon gerettet hat: Ich gehe einher in der Kraft des Herrn, Herrn. Ich preise deine Gerechtigkeit allein. Nein, es ist kein Zauberspruch. Nur die sachliche Feststellung, indem die Notwendigen glauben, dass sich hier ein Kraftloser beim Herrn birgt und dass er meine Sache übernehmen wird. Vater, ich befehle mein Leben in deine Hände. Was für ein Wort in tiefster Bedrängnis. Wie Psalm 37 steht: Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Und im Sprüche 16 steht: Befiehl dem Herrn deine Werke und deine Pläne werden zustande kommen. Dieselbe Kraft Gottes, die uns aufrecht hält auf unserem Glaubensweg, dieselbe Kraft befähigt uns, seiner Führung mutig zu folgen und unser Teil gehorsam einzunehmen. Aber was ist denn für uns die Stimme Gottes? Die Heilige Schrift. Und sie weist uns an: Ihr seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran, nach seinem Teil. Gottes Wort zeigt uns die verborgenen Herrlichkeiten Christi, zeigt uns auch unser Teil und all die anderen Reichtümer, die wir in Gott haben. Aber diese Schätze des Lebens werden vom Heiligen Geist nur dem Bedürftigen, der wirklich an Christus glaubt und an ihm hängt, enthüllt. Was ist an denen geschehen, die nicht glaubten? Sie sind alle untergegangen, sind umgekommen, sind dem Teufel auf dem Leim gegangen. Denn glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Wir wachsen ja alle in der Erkenntnis durch das Lesen des Wortes. Aber diese ganze Erkenntnis bringt ja nur in dem Maß Nutzen, wie wir im Leben und in der Tat das verwirklichen, was wir erkennen und verstehen dürfen. Und auch wenn wir das Wort Gottes als Licht auf unserem Weg bezeichnen und es als untrüglichen Wegweiser achten, es ist zu wenig, es nur zu lesen. Wir müssen willig darüber nachsinnen, Tag und Nacht, wie der Herr zu Josua gesagt hat. Und wer das einmal geschmeckt hat, der wird es nicht wieder missen wollen. Freilich erhalten wir im Wort Gottes mitunter auch eine sofortige Anweisung, aber ein Regel- und ein Nachschlagebuch ist die Bibel für uns nicht, indem wir ohne ein geübtes Herz und Gewissen und ohne Rücksicht auf unseren geistlichen Stand und Zustand einfach herauslesen könnten, wie wir uns zu verhalten haben in den jeweiligen Umständen. Gib mir, mein Sohn, dein Herz, sagt Gott, denn es hängt schon sehr vom Zustand unserer Seele ab, was wir erkennen und ob wir den Willen und die Führung Gottes für uns dann tun werden. Wie der Herr sagt in Matthäus 6, wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein, wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wir wissen aber auch alle, dass uns Gott nicht immer sofort klares Licht schenkt, wenn wir ihn darum bitten. Oft lässt er zu, dass wir lange über etwas nachdenken müssen und dabei tief betrübt werden. Das konsequente Nachsinnen über Gottes Wort ist ja aber für uns überaus wichtig, weil sein Wort voll ist vom Erkennen des Christus, wie auch der Apostel Paulus schreibt, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Und ausnahmslos wird jeder belohnt, der das Wort Gottes zu Jesu Füßen liest, weil Christus die wichtigste Person für unser Herz und Leben ist. Und was ist dabei der herrliche Lohn? Wir erhalten noch tiefere und weitere Blicke in den unausforschlichen Reichtum des Christus. Er ist ja der Inhalt, das Ziel und das geöffnete Geheimnis der Botschaft Gottes an uns. Und durch ihn ist, wie im 2. Timotheusbrief steht, alle Schrift von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wir haben eingangs auch gehört, bereitet euch Wegzehrung. Das ist geistliche Nahrung aus dem Wort Gottes für uns, für den vor uns liegenden Weg. Gottes Wort ist für uns ja die einzig rechte Quelle des Trostes und unserer Freude, weil uns der wohlwollende Herr dabei so nahe ist. Er, das lebendige Wort. Und die Schrift versetzt uns in die Nähe des Herrn, aus dem uns seine Kraft zufließt und auch sein Gehorsam, wenn wir darum bitten. Und wer hätte das nicht nötig? Beim Erkämpfen und beim Erhalten ihres verheißenen Besitzes im gelobten Land mussten die Israeliten auch immer wieder zum Schwert greifen. Und so ist es auch uns gesagt im Epheserbrief, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und dazu hat der Herr uns in der Stunde seiner Versuchung gelehrt, dass der Feind weichen musste vor seinem Wort, es steht geschrieben. Aber um das zitieren zu dürfen, gehört ein Leben in Christus im Gehorsam vor Gott dazu. Wir dürfen ja auch wie Jeremia in unserer Not das wunderschöne Wort ausrufen, als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie, denn deine Worte sind mir zur Freude und Wonne meines Herzens geworden. Und durch sein Wort und durch das Jeremia Freude daran hat Gott die Kluft entstehen lassen zwischen den Propheten und dem Bösen um ihn her. Und so ist er zu einer ehernen Mauer gemacht worden. Behalten wir das im Herzensgedächtnis. Für uns heißt die rechte Stellung allemal in Gottes Kraft und unter seiner Führung. Und in dieser Stellung müssen wir fest bleiben. Nicht nur gegen die geistlichen Strömungen und gegen die inneren Feinde, die Sorgen, die Ängste und all unsere Befürchtungen, die uns hindern wollen, das einzunehmen, was Christus uns erworben hat. Damit wir darum ringen, in der Tat das verwirklicht zu bekommen, das uns gegeben ist von Christus her, damit endlich das Wankelmütige, das Kümmerliche und die sündige Verzagtheit in uns aufhört, weil wir ja wissen, dass in allen unseren Situationen die Kraft Gottes bei uns ist, wenn wir auf ihn trauen und nur glauben wollen. Er verlässt uns nicht und er versäumt uns auch nicht. Und das hören wir nun schon seit Anfang dieser Stunde und wohl unser ganzes bisheriges Glaubensleben lang schon. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Nur gut ist Gott und nur bei ihm ist die Kraft zum Handeln und die Weisheit für unseren Weg. Im Psalm 18 steht, denn wer ist Gott außer dem Herrn und wer ist ein Fels außer unserem Gott? Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und meinen Weg unsträflich macht. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände kämpfen und meine Arme den ehernen Bogen spannen. Ja, was für ein wunderbares Wort. Der Gott, der mich umgürtet mit Kraft, der macht auch meinen Weg unsträflich in Christus. Darum, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. So steht es in Epheser 6,10. Halten wir unsere Augen beständig auf ihn gerichtet. Bleiben wir in seinem Wort. Bleiben wir in ihm. Und halten wir im Gedächtnis, was uns gesagt ist. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken, sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Sei immer eingedenk, dass du durch den Schutz der Macht Gottes in Christus in jede Situation hineingehen kannst, in die er dich führt. Sei nur mutig und unverzagt. In Epheser 1 steht, darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchte die Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte, in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Je höher wir seine Kraft schätzen und sein Wort lieben und je mehr wir uns auf beides verlassen, in allen Bedrängnissen, gerade im inneren Kampf, um die Segnungen, die uns in Christus gegeben sind, zum Leben und Wandel hier, als die Frucht des Geistes im vollen Umfang, umso mehr verstehen und erleben wir sein Wort, wer überwindet, der wird es alles ererben. Und so schließlich mit Römer 8, 37, und in dem allen überwinden wir, weit durch den, der uns geliebt hat. Amen. Amen.